Psalm 45. Alle so weit weg. Muss ich aufs Laut reden hier? Ja. Alles so fromm.
Wir fromm werden ja nicht fromm.
Genau.
Mit dabei. Ja. Ja, Vater, segne die Zeit und gib uns einen Blick auf dich jetzt einfach. Freude am einfachen Evangelium, Freude daran, einfach auf dich zu sehen. Und ich danke dir für diesen Psalm hier, dass du vor 3000 Jahren ungefähr schon so klar gesagt hast, so dass du kommen wirst. Und ich bitte dich, segne uns einfach mit unseren Erinnerungen her, weil sehr viel Neues da nicht drin ist. Du redest immer das Gleiche, irgendwie habe ich das Gefühl. Und ich danke dir dafür, dass du uns erinnerst, dass bitte in unserer Seele auch jetzt, dass wir dich loben können und preisen. Amen. So, Psalm 45. Dem Vorsänger nach der Melodie Lilien. Von den Söhnen Korahs ein Maskil. Ein Lied der Lippe. Es geht hier in diesem Lied um ein Hochzeitslied. Vom König und seine zukünftige Königin. Und in Hebräer 1, 6 bis 8 sind hier auch Stellen von den Psalmen drin und da wird uns erklärt halt, dass es hier um Jesus geht, als König. Wenn du weiterliest, ist klar, ne, im Kontext von dem, was Paulus sagt, sind wir die Gemeinde, die Braut, so, sozusagen dann die Königin. So. Also, wenn wir durch den Psalm gehen, lasst uns da Jesus erkennen und uns, okay? Also fangen wir mal an. Vers 2. Mein Herz fließt über mit einem lieblichen Lied. Ich sage, meine Gedichte sind für den König bestimmt. Meine Zunge ist der Griffel eines gewandten Schreibers. Das hier ist das Intro, ne? Von dem Lobpreiser, sein Name wird nicht erwähnt. Das ist ziemlich demütig, finde ich. Und er kommt hier an und gibt uns eine gute Lektion, was Lobpreis ist. Gerade wenn man Lobpreis vielleicht selber schreibt, ein Lied macht. Und er fängt an und sagt, als allererstes muss erst mal mein Herz stimmen. So, und er sagt, mein Herz fließt über mit einem lieblichen Lied. Und das ist super wichtig, dass wir, wenn wir lobpreisen, dass wir erstmal gucken, okay, wie stehen wir denn mit Gott, wie sind wir vor Gott, wie ist unser Wandel, was sagt denn unser Herz? Ne? Ich meine, ich kenne viele christliche Musiker, die Musik machen und Musik schreiben und Lieder schreiben, aber irgendwie preisen sie nur sich, habe ich das Gefühl. Ne? Oder sie achten darauf, dass die Instrumente perfekt stimmen, vielleicht kennt ihr so eine Lobpreisband, die Instrumente harmonieren, der Gesang ist auf die Oktave genau perfekt, ne? Alles ist professionell, aber wenn das Herz dann nicht als allererstes auf Gott gerichtet ist und einfach preisen möchte aus Leidenschaft, aus Hingabe, aus Liebe zu Gott, dem Schöpfer, ist das alles nichtig. Egal wie viel Mühe wir uns geben, wie perfekt wir unsere Talente da einsetzen. Ne? Von daher, ich glaube, Gott ist es lieber, jemanden zu haben, der schief singt und schief spielt oder simpel spielt und simpel singt, als auch mit ganzem Herzen, ne? Als jemand, der alles perfekt macht und perfekt aussieht von außen her, aber mit dem Herzen gar nicht bei ihm ruht und ihm preist. Nee, der Schreiber hier sagt: Herr, mein Herz lege ich vor und mein Herz singt ein Lied für dich jetzt. So. Und als zweiten Punkt, meine Gedichte sind für den König bestimmt. Das ist das, was danach kommen muss. So, für wen mache ich Lobpreis? Für Gott. Wenn ich nicht für Gott Musik mache, ist es vielleicht schöne Musik, aber es ist dann zu meiner Ehre. Wenn ich ein Lied schreibe über eine Beziehung, die krachen geht oder irgendwas, was du aus dem Radio hörst, ne, die ganze Zeit. So irgendwas, wo Gott halt nicht enthalten ist. Das sind echt schöne Lieder zum Teil, ne, und beschreiben genau das Leben, aber im Endeffekt werden da halt die Künstler verherrlicht. Ne. Aber der Lobpreiser hier, der sagt so, Herr, mein Lied, mein Gedicht ist nur für dich, zu deiner Ehre, soll in deinem Namen passieren. Das ist super wichtig, dass wir uns das merken, dass egal was wir tun, wir sollen es zur Ehre Gottes tun. Wir sind von neuem geboren und das ist nicht nur in der Musik so, sondern auch in unseren Diensten, unserem Leben, in der Wahl, würde ich sogar sagen, in den kleinsten Schritten, die wir gehen auf Jesus seinem Weg, so müssen wir entscheiden, zu welcher Ehre ich das tue. Ne? Tue ich es zu meiner oder tue ich zu Gottes? Zu Gottes Ehren. Ne? Ich habe das so oft gesehen, Menschen, die Gott dienen, aber eigentlich gar nicht für ihn, sondern einfach nur, weil sie für sich irgendwie was machen wollen. Ne? Und es tut gut, wenn man irgendwo gesehen wird und dient und rausgeht, Flyer verteilt oder im Putzteam ist und das laut verkündet, wenn man Geld gibt und das jedem erzählt. Ne? So, wenn man sich erstmal anpreist, so in seinem Werk für den Herrn. Ne? So, aber Jesus hat gesagt, naja, er ist der stille Diener, ne? Der im Hintergrund ist, so der treu ist in den kleinen Dingen, die Gott ihm gibt, unabhängig davon, ob jemand ihn sieht oder nicht. Da liegt der wahre Schatz und der wahre Segen drin. So jemand, der es einfach tut, was für Gott ist. Weil Gott der ist, der er ist. So. Nicht nur, dass es aus dem Herzen ist, so echt, und dass es für einen König ist, sondern als dritten Punkt dann meine Zunge ist der Griffel eines gewandten Schreibers. Als letztes kommt der Punkt so und gib dein Bestes. Nicht nur jemand, der einfach irgendwas aufschreibt und fertig, so, was gerade als erstes in den Sinn kommt, sondern er gibt sich Mühe und er gibt sein Bestes und es ist wichtig. Ne? Ich glaube, in allem, was wir tun, sollten wir unser Bestes geben. Weil Jesus das verlangt. Das ist ein Gesetz Christi. Lieb mich mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Ne? Ich möchte, dass du mich mit allem liebst, was du gerade bieten kannst. So, und nicht nur mit dem, was gerade bequem ist oder womit du klarkommst, was dir jetzt gerade nicht zu viel wird oder was du dich traust, sondern nein, ich möchte, dass du deine Sache so gut machst wie möglich. Und wenn es ist, mir zu singen oder mit mir zu reden, dann komm bitte so ganz, wie es nur geht. Und ich bin dankbar für die Zeilen, weil da sehe ich, ich darf ganz kommen, aber auch ganz in Schwachheit. Ich darf auch mit meinen ganzen Problemen zu ihm kommen, ich darf auch mit meinen ganzen Ängsten kommen und es laut machen, mit meinen ganzen Wut und Zorn und Bitterkeit über Personen in meinem Leben oder Umstände oder was auch immer. So, auch das möchte Jesus komplett haben von mir. Ne? Weil wenn ich ihm nur eine Teil gebe von meiner Last, was für mich halt Last ist, was auch immer für euch gerade Last ist, so, dann kann er mir noch den Teil nur nehmen und tragen, den ich bereit bin. Ne? Und so komme ich nur zu Gott mit allem, was ich bin und allem, was ich habe. Mit dem, was belastend ist und mit dem, was ihm Ehre gibt. Ne? Und ich finde es so schön, weil die Leute hier im Psalm sind, egal ob es der König David ist oder die Lobpreisband, ne, vom Heiligtum, sondern sie kommen mit allem, auch mit dem, wo man sich eigentlich nicht brüsten kann für, was Schwachheit ist, ne, menschlich. Oder sie kommen mit allem zu Gott und im Endeffekt gehen sie mit viel mehr raus. Und das sagt Gott zu uns jeden Tag aufs Neue. Ich möchte, dass du echt bist. Ich möchte, dass du auf mich ausgestreckt bist. Und ich möchte, dass du dich bemühst, so gut zu laufen, wie es geht. Lauf so, als ob du der Erste sein wirst. Gib alles. Streng dich an. Und sei nicht zufrieden mit einem faulen Herzen. Weil da nicht viel Frucht drin ist. Vers 3. Jetzt fängt's an und er preist den König. Du bist schöner als die Menschenkinder. Deren Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Wir können da so dankbar sein. Wir werden heute Abendmahl nehmen und lasst uns sehen, was hier der Heilige Geist inspiriert. So, Eigentlich ist Jesus selber, der hier seinen Charakter offenbart, bevor er überhaupt da war. Ja. Wenn wir am Tisch sitzen, lasst uns sehen, wer Jesus ist. Du bist schöner als die Menschenkinder. Und das ist er. Guck dir die schönsten Menschen an. Es gibt so wunderschöne Menschen, die Gott gemacht hat, die einen Atemraum oder die man sich immer wieder angucken muss. Nicht, weil man sie begehrt, sondern einfach, weil sie schön sind. Ne? Aber wie viel schöner ist Gott in seiner Herrlichkeit? Ich bin da so dankbar, dass Gott mir das beigebracht hat, beibringt, immer mehr nicht auf das Äußere zu gucken. Jesus selber, haben wir in Jesaja gesehen vor ein paar Wochen, war hässlich. Den hat man nicht angeguckt, der war ein normaler Bürger, also nichts Besonderes. Auch Paulus war so ein kleiner, dicker Typ, also nichts Besonderes. So niemand, der Charisma von seiner äußeren Erscheinung her hatte, sondern was sie wirklich so schön gemacht hat, so bezaubernd, so dass die Menschen sie angucken und ihnen zuhören wollten, dass sie die Nähe gesucht haben immer wieder, das war diese innere Schönheit. Ne? Das ist die Schönheit, die Jesus in uns legt und in uns wachsen lässt. Ne? Wir werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in seinem Bild verwandelt. Jeden Tag mehr und mehr. Diese innere Schönheit, die das Äußere einfach überblendet. So wie wenn du in die Sonne guckst. Das Licht, das wir sind, das aus uns rausstrahlt, du kannst überhaupt nicht mehr die Konturen erkennen. Wenn ich hochgucke, dann sehe ich da keinen Kreis von der Sonne. Ich sehe einfach nur Licht. So ist es mit uns. Die wahre Schönheit ist das, was in uns wohnt. Seit Corona-Zeit. Ist sein Charakter und seine Herrlichkeit. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das lernen, für uns auch zu erkennen, was Schönheit ist. Ich bin froh, dass ich jetzt in ein Alter komme, wo mir das weniger und weniger wert scheint, mir Gedanken zu machen, ob die Leute mich hübsch finden oder cool oder innen. So. Weißt du, weil das ziemlich anstrengend ist. Ich sehe die ganzen Teenies und auch die Studenten hier und höre die, wenn ich Kaffee mache, die ganze Zeit reden, was sie gerade so beschäftigt, ne? Und es geht nur ums Äußere. Ne? Ich kenne so viele Freunde von mir, die trainieren wie blöde, weil sie durchtrainiert sein wollen oder Frauen, die alles Mögliche machen, damit sie schöner sind und das umfasst ihr ganzes Sein irgendwie und ihren Wert. Ne? Und ich sehe die ganzen Menschen, die fühlen sich alle so wertlos. Und das tut mir so weh und so leid. Ne? Weil es einfach nur der Blick der Welt ist. Jesus sagt, hey, du bist schön, du bist wertvoll und du bist vollkommen durch mich. Und das muss man akzeptieren. Können uns bekleiden mit uns und da müssen wir unser Leben lang dran arbeiten. Je älter wir werden, desto mehr müssen wir dran arbeiten. Dass wir schön bleiben. Und interessant, oder wir lassen uns anziehen von Jesus Christus. Mit einem anderen äußerlichen Gewand, das seiner Herrlichkeit entspricht. Und wir müssen uns in dem Bereich dann nicht anstrengen. Sondern das, was er verwirklicht hat, das wird bleiben. Und es wird nur noch mehr. Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Und doch da bin ich so dankbar. Hab den Psalm mit gelesen und ich dachte, Herr, warum willst du mich heiraten? Du kennst mich doch am besten, Sohn. Du kennst mich besser, als ich mich kenne. Du siehst meinen Weg, du siehst meine Entscheidung, du siehst meinen Zweifel an dir manchmal. Warum hast du mich ausgewählt? Warum? Ich verstehe es nicht. Warum du nicht von Anfang an geguckt hast und gesagt hast, na, der ist es mir nicht wert. Der strengt sich nicht genug an oder liebt mich nicht genug. Der denkt zu viel an sich. Ja, warum? Und ich habe keine Antwort, aber ich bin so dankbar, dass mein Verlobter, dass aus seinen Lippen kein Befehl kommt, sondern Gnade. Gnade ist was, was man nicht verstehen muss. Gnade kann man auch nicht wirklich verstehen. Gnade ist auch nicht gegeben, damit wir es verstehen sollen, sondern Gnade ist da, um zu akzeptieren, um es anzunehmen. Die Vergebung Gottes, wer kann es verstehen? Aber das ist eben dieser Glaube, dieses neue Gewand, das wir haben. Und das ist das, was uns ewiges Leben gibt und was uns hält. Zu akzeptieren, dass Gott gnädig ist. Dass unabhängig von uns er uns schon erwählt und liebt. so mit uns ewig zusammen sein möchte. Ich verstehe es nicht, aber ich bin dankbar dafür. Darum hat Gott dich gesegnet auf ewig. Gürte dein Schwert an die Seite, du Held, deine Majestät und deine Pracht. Ja, in deiner Pracht fahre siegreich einher für die Sache der Wahrheit, der Sanftmut und Gerechtigkeit. Wir hätten einen ganz anderen König haben können. Ne? Ich hatte einen ganz anderen König in meinem Leben. Ich weiß genau, wie Satan tickt. Ich bin so tief reingegangen, ich habe ihn gehört, wenn du es so willst. Ich habe ihn gesehen, was passiert, wenn man ihm anhängt und nachhurt. Und dann kommst du zu Jesus Christus, zu einem anderen König, und er sagt, ja, du gehörst zu meinem Volk jetzt, und ich bin dein Herrführer, und ich gehe vor dir her, ich werde dich beschützen und dich leiten, und ich werde für dich kämpfen und siegen. Ich werde dir Ruhepausen geben, wenn du sie brauchst, und du brauchst mir nur folgen, nur vertrauen und mir folgen, meinen Befehlen gehorchen, wenn ich in deinen Tag rede. Du bist bei dem Herrführer und der ist ein ganz anderer. Eine ganz andere Persönlichkeit, ein ganz anderer Charakter, eine ganz andere Eigenschaften. Wenn er redet, ist er Gnade. Wenn er mich führt, dann ist es in Barmherzigkeit und in Gerechtigkeit. Dann ist es Wahrheit und es ist gut, nicht nur für mich, sondern für alle. Ein Herrführer, der in Sanftmut mich leitet. Und ich bin der, der ohne Scheuklappen immer gerne geht. Ich gucke gerne nach links und nach rechts und nach oben und unten und beobachte die Welt. Aber Jesus ist der, der mir diese Scheuklappen gibt und euch auch. Die Pferde wurden sanftmütig gemacht, indem sie diese Klappen bekommen haben und dann haben sie nur gerade gucken können. Und wenn Gott unseren Blick einschränkt auf einen bestimmten Punkt, dann ist es ein Segen. Dann ist es gut und wichtig. Und Jesus war so, er hat sich demütigen lassen für uns. Nur noch einen Blick zu haben, nämlich der Weg zum Kreuz. Wir können da dankbar sein. Ich bin vom Herzen sanftmütig. Er ist nicht der sofort draufschlägt, sondern er ist der mit Geduld regiert. Und doch da bin ich dankbar. Und da können wir ihn preisen für, weil ich für mich hätte mich schon lange wieder verflucht, weil ich zu wenig Geduld habe. Aber in seiner Gnade und durch seine Gerechtigkeit ist der Raum frei. Und ich kann mich freuen und ich kann immer wieder zum Tisch kommen und mich erinnern, du hast mich akzeptiert und das steht. Das ist eben das Schöne, warum das Wort so wichtig ist, weil es uns so eine Sicherheit gibt und so eine Kraft. Warum wir uns festhalten müssen an dieser Wahrheit, die hier ist. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und dieses Siegel hat nicht ein Mensch drauf gemacht, nicht Satan drauf gemacht oder mein Wille oder mein Glaube, sondern Gott selber. Und was Gott versiegelt, das traut sich niemand zu öffnen. Und wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, das heißt, es ist der Unterpfand. Ne? Das bedeutet, er hat schon bezahlt für uns und wenn wir da sind, dann bricht er das Siegel auf und dann wird alles bezahlt. Das ist wunderbar, wir können uns in die Hände legen von unserem König und wir können wissen, er wird regieren in Ewigkeit und er wird auch für uns in Treue da sein in Ewigkeit. Und deine Rechte lehre dich furchterregende Taten. Ja, deine Pfeile sind scharf, sie unterwerfen dir die Völker. Sie dringen ins Herz deiner Feinde, der Feinde des Königs. Dein Thron, oh Gott, bleibt immer und er bleibt ewig. Das Zepter deines Reichs ist ein Zepter des Rechts. Und Gottes Pfeile sind scharf. Ne? Kennt ihr das von Epheser 5 noch? Und wir haben den Schild des Glaubens, damit wir die feurigen Pfeile Satans abwehren können. Ne? Jesus hat auch Pfeile und die wird er schießen. Und die schießt er auch. Jesus hat auch ein Schwert, ein zweischneidiges. Das trennt Mark und Seele. Ne? Weltlichkeit oder Menschlichkeit und Heiligkeit, Geistlichkeit. Und so sind seine Pfeile. Später wird es so sein, dass die Leute vor Gott stehen im großen Gericht und Könige und auch ganz kleine werden sich einfach knien. Wenn er sagt, knie. Werden sagen, ja, schuldig und sich an die Brust fassen, wenn er sagt, schuldig. Wir haben einen König, der wirklich alle Macht hat. Vor wen sollten wir uns da fürchten? Selbst Könige bricht er ein. So ein selbst Regierungen oder große Religionen. Es ist egal. So ein, wenn Gott was anderes will, dann passiert's. Von daher fürchte ich mich nicht vor Islamisierung und ich fürchte mich nicht vor einer Weltherrschaft. Ich fürchte mich nicht vor dem oder das oder diesen, was passieren könnte, vor großen Irrlehren oder großen Sekten. Ich fürchte mich davor nicht. Warum? So ein, weil ich weiß, wer Gott ist. So ein, und ich weiß, dass er mit mir ist. Und ich weiß, dass er echt was Gutes macht. Und wenn er sagt, so und jetzt ist Schluss, so ein, dann ist Schluss. So ein, und wenn es eine Großmacht ist, wenn er sagt, so, deine Zeit ist jetzt vorbei, dann ist die vorbei. So ein, also wir können uns einfach bergen und ihnen vertrauen, dass alles gut wird. So ein, um solche Sachen müssen wir uns überhaupt nicht kümmern. Da müssen wir überhaupt keinen Stress reinlegen und überhaupt keine Zeit mit verprassen. So ein, ja. Wir können uns auf das Wichtige konzentrieren und das ist auf ihn zu sehen und ihn zu suchen. So ein, ihn kennenzulernen, in seiner Wahrheit, in seiner Gerechtigkeit. Für den Rest sorgt er. Und ich bin dankbar dafür, weil ich sehe so viele Christen, die diese schwere Last aufgelegt bekommen haben oder sich auflegen, dass sie die Welt verändern müssen. Ja. Dass die Christen wir sind, dass die die Welt retten. So. Aber wir sind nicht Karl Marx, zum Glück. Ja. Und Jesus ist auch nicht Karl Marx. So. Ich bin dankbar dafür. Ich bin in der kleinen Position, wo ich hier bin, in Görlitz, an der Stelle, wo er mich hinstellt, jeden Tag. Ich habe da meinen kleinen Wirkungskreis und das ist da, wo ich alle Energie reinschöpfe. Die paar Menschen, die in meinem Wirkungskreis sind, jeden Tag. Das ist da, wo ich Jesus leben muss, wo ich mich ausschütten muss, wo ich suchen muss, wo ich retten muss und investiere. Und alles, was außerhalb ist, dafür bete ich vielleicht. Aber das ist nicht mein Kampf. Außer Gott kommt und sagt, jetzt kriegst du noch mehr und du kümmerst dich um mehr Menschen außerhalb von dem Wirkungskreis, wo du gerade bist. Was anderes. Ansonsten habe ich ja schon genug zu tun mit jedem Tag, dem ich auf der Welt bin. Ja. Und das ist so schade, weil ich glaube, oft verschwendet man wirklich Kapazität und Zeit in Bereiche in der Welt, an denen man überhaupt gerade nichts zu suchen hat. So. Ja. Und vergisst dabei aber die Menschen, die um die man sich wirklich kümmern sollte. So. Und so geht eigentlich das verloren, wofür man eigentlich hingestellt ist an dem Platz. Ich könnte den ganzen Tag im Internet mit Leuten reden oder so, mich in Leben einmischen oder was auch immer. So. Das wäre fatal, so, weil ich würde die Menschen vergessen und verlassen und hintergehen im Endeffekt, so, für die ich eigentlich gerade da sein sollte. So. Und ich glaube wirklich, so ein auf der anderen Seite der Welt so ein, sind auch Christen, die sich darum kümmern. Das heißt nicht, dass wir keine sozialen Kontakte pflegen sollen, ne? Nicht falsch verstehen. So ein, aber man muss gucken, wie viel investiert man eigentlich in die Menschen, die Gott einem zugestellt hat. Ne? So ein, und das ist schade, weil es ist wie in einer Familie oder einer Ehe. Die Menschen, die einem am nächsten sind, die vernachlässigt man als erstes. Die Menschen, die man am meisten liebt, das sind die, die man als erstes verletzt. Ja. So, warum auch immer das so ist, aber ist echt schade. So. Von daher, ich denke, das gilt nicht nur für Pastoren oder Älteste, sondern wer seinem eigenen Haus nicht vorstehen kann, der ist auch nicht fähig, eine Gemeinde zu leiten. Kennt ihr den Vers? Das kannst du anwenden, aber auch auf alles, was mit Menschen zu tun hat. Wenn ich nicht fähig bin, die Menschen, für die Menschen da zu sein und zu lieben, die Gott mir an der Seite stellt, so, dann sollte ich erst gar nicht anfangen, noch woanders mich zu investieren. Ja. So. Vers 7, denn dein Thron, oh Gott, bleibt immer und ewig, das Zepter deines Reichs ist ein Zepter des Rechts. Du liebst die Gerechtigkeit und du hast Gesetzlosigkeit. Darum hat dich, oh Gott, dein Gott gesalbt. Das ist ein cooler Vers für, wer ist Jesus wirklich Gott? So, ja, ist er. Mit Freudenöl. Mehr als deine Gefährten. Nach Myrrhe Aloe und Cassia duften deine Kleider. Und Saitenspiel erfreut dich aus Palästen von Elfenbein. Königstöchter stehen in deinem Schmuck. Die Gemahlin, jetzt geht's um uns, die Gemeinde, seine Braut. Die Gemahlin zu deiner Rechten in Gold von Ophir. O höre doch, Tochter, schau her und neig dein Ohr. Vergiss dein Volk und das Haus deines Vaters. Früher war es so, da wurde oft auch eine Frau, ein König hatte oft auch Frauen aus anderen Nationen. Ne? Und die mussten alles hinter sich lassen und waren nur dort. Ne? So wie Salomo viele Frauen hatte. Und das waren nicht nur Jüdin. Ne? Oder David. Aber so auch Jesus. Jesus, seine Braut, sind Juden zum Teil, die sich bekehrt haben, aber das sind auch wir, die Heiden. Ne? Und auch Jesus ist durch sein Volk gegangen. Und da kamen Jünger zu ihnen, die ihn wirklich gesucht haben, gesagt haben, Meister, Meister, lehre uns. Herr, was muss ich tun, um errettet zu sein? Was muss ich tun, um dir zu folgen? Was muss ich tun, um so ein Jünger zu sein, wie die? Und er sagt, verlass alles, was du hast. Gib alles auf. Ja, ich muss aber noch meinen Papa begraben. Lass die Toten ihre Toten begraben. Aber ich muss noch, nee, sondern du vergisst dein Volk und dein Elternhaus und folg mir nach. Das ist das, was Jesus uns auch zuruft. Wer mir nachfolgen möchte, der muss dieses neue Leben in Empfang nehmen. Und wenn das Alte dich hindert, dann schneid's ab. Wenn deine alten Freunde dich daran hindern, mir nachzufolgen, dann verlass die. Wenn dein Elternhaus dir verbietet, tiefer zu gehen mit mir, dann nimm davon Abstand und bete für dein Elternhaus. Lass die Toten ihre Toten begraben. All das, was du damals für wichtig erachtet hast, möchte ich dir beibringen, dass es jetzt nicht mehr wichtig ist, weil es hält dich ab. Ja. Und so sagt Jesus auch zu uns, zu seiner Braut, lass jetzt dein Elternhaus zur Seite und jetzt mach dich auf, geh auf den Weg. Vielleicht kennt ihr das Bild von diesen Jungfrauen, die dann draußen sitzen mit ihren Lampen und warten auf den Bräutigam. Ne? Manche haben Öl und andere sind zu faul. Ne? Aber so ist es mit uns jetzt. Wir sind schon verlobt und wir sind jetzt auf dem Weg zum Haus des Bräutigams und warten, dass er kommt und uns nach Hause nimmt zu sich. Ne? Und das ist unsere Aufgabe jetzt. Wir sind das Licht, wir haben unsere Lampen und wir warten. Ne? Und jeder, der vorbeikommt, sieht, ah, guck mal da, eine Verlobte. Ja, Jesus. Der kommt bald. Ne? Das ist das Schöne, wir müssen verlassen. Jesus hat gesagt, wer sein Leben verliert, der wird wirklich Leben gewinnen. Und das ist genau das Gleiche hier. Wenn ich weiter mich um mich drehe und für mich baue und für mich denke und für mich tue, dann halte ich fest an diesem Alten. Und Jesus hat gesagt, du wirst ernten, was du sähst. Entweder gute Frucht oder schlechte Frucht. Aber du kannst keinen schlechten Baum ernten und sagen, da kommen gute Früchte. Das läuft nun mal so nicht. Du kannst nicht sagen, möchte ja mit Jesus und so weiter und das ist mir schon wichtig, aber ich möchte auch irgendwie noch mein Senfbaum sein, ne? Möchte noch ein bisschen so in diesem Alten bleiben, so eine Grenze, ne? Und man kann nicht sagen, das machen viele Christen, alles nehme ich nicht mehr so genau oder ist mir egal. Ne? Ich glaube ja an Jesus und werde schon errettet und ich lebe aber wie mein Vater oder meine Mutter, wie jemand, der Jesus nicht kennt. Ne? Wie meine Freunde. Und das reicht mir. Und das reicht auch Jesus. Aber das ist Quatsch, das ist absoluter Müll. Da pflanze ich einen schlechten Baum und sage aber, volltrunken in meinem Wahn, da kommen Äpfel. Aber das ist Blödsinn. Wenn ich Senf sehe, kommt kein Apfel. Ne? Da kommt doch keine Weintraube. Dann kommt Senf. Jesus sagt und ruft uns täglich zu, das Kreuz zu tragen. Das kostet viel, aber es ist eben dieser Segen. Ne? Weil er verspricht dir, dass gute Frucht kommen wird. Und das ist das, was ich sehen will. Ich will ankommen und ein Baum sein mit guten Früchten. Also lass uns mal lesen. Höre, Tochter, schau her und neig dein Ohr, vergiss dein Volk und das Haus deines Vaters. Und wird der König deine Schönheit begehren? Denn er ist dein Herr, so huldige ihn. Selbst wenn ich mich nicht so fühle, Gott zu preisen, muss ich ihn trotzdem preisen. Weil er ist der Herr und der König. Er ist der Schöpfer, der ohne dem nichts wäre, auch ich nicht. Und auch da muss ich aufpassen, dass ich nicht so gefühlsgesteuert bin. Und auch da sehe ich die Gefahr in der Christenheit oft so, dass es viel um Gefühle geht. Und um schöne, weiche Musik, um tiefe Gebete und plus kein Stören oder Aufstehen. Hauptsache, man wird so reingeleitet in dieses... kennt ihr das so? Man ist fertig mit Beten und dann habe ich früher gemacht so, und dann bist du fertig mit Beten, alles sind ruhig. So eine betretene Ruhe, so wie, ich darf ja jetzt nicht einfach normal sein. Ne? Ist genauso komisch wie, wenn ich mit euch rede die ganze Zeit und wenn ich fertig bin mit dir zu reden, dann bin ich erstmal so betreten ruhig. Ne? Zum Blödsinn. So, wenn ich mit Gott rede, dann, oder mit euch rede, da fühle ich mich nicht irgendwie, so. Ne? Aufgeladen oder statisch irgendwie. So, das ist scheinheilig. So, da spielt man sich selbst was vor, da geht es nur um Gefühle in dem Moment. Und das ist Blödsinn. Ne? Manchmal ist es so, dass man vor Gottes Thron kommt, wirklich, und dann ist man vom Heiligen Geist erfüllt und man ist wirklich einfach nur, da sind Gefühle da und das ist voll in Ordnung. Ne? Das ist was Tolles, wenn man das erlebt, aber ich habe so das Gefühl, viele brauchen diesen Kick und müssen sich selbst berauschen die ganze Zeit. So. Aber das ist nicht Gottesfurcht, das ist nicht Weisheit. Und da ist keine Macht und Kraft drin. So, ich muss Gott anbeten, weil er der, dass der ist. Und wenn ich es nicht tue, dann tun es die Steine, sagt er. Ne? Weißt du, er ist der Schöpfer des Universums. Er ist der, der alles in seiner Hand hält. Er ist der, der mein ganzes Leben verplant hat, ob ich will oder nicht. Der bestimmt hat, wie es endet. So, der alles in seinem großen Plan schon vollkommen gemacht hat und wir kommen da nicht raus. Niemand kommt da raus. Ne? Ich kann nur da sitzen und staunen und sagen, wow, danke, dass du da bist. Und danke, dass du gut bist, einen guten Plan hast und keinen schlechten für mich. So, ich möchte dich preisen und loben, ob ich mich danach fühle oder nicht. So. Vers 13. Und die Tochter Tyros wird kommen mit Geschenken. Die Reichsten des Volkes werden deine Gunst suchen. Ganz herrlich ist die Königstochter im Inneren. Ja, hatte ich vorhin schon gesagt. So, innere Schönheit. Aus gewirktem Gold ist ihr Gewand. Und in gestrickten Kleidern wird sie dem König zugeführt. Die Jungfrauen, die sie begleiten, ihre Gefährten, sie werden zu dir gebracht. Man führt sie mit Freuden und mit Frohlocken und sie ziehen ein in den Palast des Königs. Darauf warten wir. Nach Hause zu kommen endlich, in diesen Palast, den Gott baut gerade für uns. Und nochmal, Gott baut den Palast, bei uns erwartet. Er baut keinen Palast, so ein, und dann mal gucken, ob die da reinziehen. So ein, nee, er baut jetzt schon fleißig und kräftig, mit voller Hingabe, weil auch er auf uns wartet. Und das vergisst man vielleicht oft oder denkt nicht drüber nach, aber wir sind die, die zurufen, Herr, komme bald, Herr, komme bald. Aber Jesus ist auch der, der neben dem Vater sitzt auf dem Thron und erwartet, dass endlich diese Zeit kommt, Sohn. Ne? Ich komme bald, Sohn. Er ist auch der, der auf uns wartet, weil welcher Bräutigam freut sich nicht auf seine Braut? Das ist ein Tag, auf den man hungrig wartet, Sohn. Und dann ist er endlich da und dann gibt es ein großes Fest. Ne? Sohn. Gott ist auch, will auch uns, nicht nur wie ihn, Sohn. Deswegen ist er den ganzen Weg gegangen. Jetzt bin ich wieder raus. Vers 16. Man führt sie mit Freuden und Frohlocken und sie ziehen in den Palast des Königs. An die Stelle deiner Väter werden deine Söhne treten. Und du wirst sie als Fürsten einsetzen im ganzen Land. Das haben wir in der Offenbarung gesehen, im tausendjährigen Reich. So ein, ich will deinen Namen verkünden in allen Geschlechtern. Darum werden dich die Völker auch preisen, immer und ewiglich. Hier ist jetzt wieder zum Schluss der Schreiber, der halt sagt, Herr, mit dem Herzen will ich dir singen, dich preisen, zu dir kommen, mit dir reden, weil was anderes ist das ja nicht, ein Gebet. Und ich möchte mich auf dich konzentrieren und deiner Person, deinen Namen Ehre geben da drin. Ich möchte alles reinsetzen, was ich kann und was ich dir geben kann, um das zu tun, um dir gut genug Ehre zu geben und dich gut genug zu preisen. Herr, und nicht nur das, ich will nicht nur es dann für mich haben und mich freuen, sondern ich will deinen Namen verkünden, und zwar allen Geschlechtern. Ob jung, ob alt, ob dick, ob doof, Herr, jeden, ob Jude oder Grieche oder sonst irgendein Völkchen aus dem Urwald. Herr, ich möchte, egal wer zu mir kommt, ich möchte deinen Namen verkünden und es laut machen. Ich möchte dieses Licht sein, dieses Banner, für meinen König. Und ich will nicht schweigen, weil nur so und genau deswegen, weil ich es laut mache und deinen Namen laut verkündige, darum werden dich auch die Völker preisen, immer und ewiglich. Und es ist so, würden wir alle uns entscheiden, jetzt zu schweigen, alle Christen auf der Welt, dann hätte Gott kein Sprachrohr mehr. So war es schon immer und so wird es auch immer sein, bis Gott kommt und alles neu macht. Dann braucht man kein Sprachrohr mehr. Oder er braucht kein Sprachrohr mehr, weil er mitten unter uns ist. Aber er hat nun mal den Menschen erwählt. Durch die Richterzeit, durch die Propheten, über die Könige hinaus, durch Jesus und jetzt durch uns. Er füllt die Menschen, die ihn wirklich von Herzen suchen, füllt er mit dem Heiligen Geist und gibt ihm die Worte. Die sie laut machen, sodass jeder Gott hören kann. Das ist eine Ehre. Und ich kenne das, wenn man anfängt leise zu werden und rausgeht aus diesem laut Verkündigen, da geht echt super viel verloren. Und man hört auf zu wachsen. Es ist irgendwie ein Rätsel, warum auch immer, aber wenn ich verkündige, wenn ich Gott laut mache und wenn ich es auch tue, ne, mich nicht nur ausstrecke, sondern wenn ich einfach erzähle, man muss noch nicht mal nicht Christ sein, es können auch Christen sein, ne? Aber wenn ich Gott laut mache, dann wird er auch für mich lauter. Weil während ich erzähle, kriege ich mit, wie laut er eigentlich in meinem Leben ist. Ne? Weil oft kriege ich das alles mit, aber es geht unter. Ist wie mit laut beten. Ne? Wenn ich leise bete, dann schlafe ich ein. Aber wenn ich laut bete, dann höre ich mich selbst und ich höre mich selbst mir selbst zu. Beim Beten und Anbeten. Und irgendwie bleibt es da wach und dran. Ist viel leichter. Ne? Aber so ist es auch mit der Verkündigung, mit Jesus Leben. Ne? Wenn ich ihn laut lebe, dann kriege ich ihn mit. Wenn ich das Evangelium verkündige, erinnere ich mich ganz laut dran. Oh, Mensch, du bist toll, echt, du bist klasse. Ja stimmt, wie war ich denn ohne dich? Ne? Oh, in der Situation war ich doch schon, das ist doch, du kommst zu einem Bruder und einer Schwester und die ist deprimiert oder so, und dann kommst du hin und machst so einen christlichen Spruch. Ne? Ja, in der Situation war ich auch, keine Angst, Gott macht das schon. Ne? Aber dann hörst du dir selber zu und du erinnerst dich an die Momente, wo er was getan hat. Wo er wirklich laut und lebendig in deinem Leben war. Und in dem Moment wird dein Leben, dein Glaube erfrischt. Du holst es raus und du preist ihn nochmal für was passiert ist. Das ist das, was Gott gesagt hat zu dem Volk Israel. Väter, unterweist eure Kinder, erzählt ihnen das immer und immer wieder. Durch alle Geschlechter. Bis ich komme, was ich Großes getan habe. Das ist super wichtig. Ne? Und wenn ich das lebe und wenn ich das wirklich tue, dann werde ich immer wieder aufs Neue erfrischt. Das ist wie wenn du rausgehst und evangelisierst und du kommst zurück und bist voll, ne? Voll on fire, voller Freude. Und dann erzählst es irgendjemandem und du freust dich nochmal aufs Neue. Aber wenn ich mich nur um mich drehe und ihn leise werden lasse, höre ich ihm weniger, denke weniger, kriege weniger mit, dass er redet zu mir jeden Tag. Von daher, lasst ihn uns laut machen, weil nur so kommt wirklich Kraft. Die Jünger waren da vor Pfingsten, bevor der Heilige Geist kam, saßen zusammen und haben Abendmahl gemacht, haben Lobpreislieder gesungen, haben das Wort zusammen erforscht, haben zusammen gebetet. Die haben miteinander erzählt, was Jesus getan hat. Weißt du noch, Petrus? Oder Petrus, hey Leute, wisst ihr noch, wie ich auf dem Wasser gegangen bin? Ja, und dann bist du untergegangen, ne? Weißt du, die haben es einfach laut gemacht. Die haben sich unterhalten und haben sich gegenseitig erinnert. Die, die nicht da waren, haben zugehört, und haben mehr von Jesus gesehen und mehr von Jesus bekommen. Ja? So, die, die da waren, hatten wieder Frische und ja, der kommt. Er hat es versprochen und er hat es immer gehalten. Er ist auch nach den 3 Tagen gekommen. Und er wird auch jetzt kommen. Ja. Also lasst uns eine lebendige Gemeinschaft sein und suchen, so lebendig selber zu sein. Wir können nicht auf den anderen warten, weil jeder von uns ist feige. Wir müssen selber anfangen, uns zu überwinden. Jesus laut zu machen, dafür sind wir nun mal da, um zu verkünden. So. Und wir werden Jesus erleben in seiner ganzen Fülle. Und das ist das, was ich mir wünsche, nicht nur für die Gemeinde, sondern für die ganze Christenheit, so dass wir noch intensiver da reingehen, so und einfach Jesus wirklich zu verkünden. So, was er sagt jeden Tag, so, was er getan hat in dem ganzen Leben. Wie schön ist es doch, ein Buch zu nehmen, wo ein Zeugnis drin steht. Ne? Irgendwie, was ein Mensch, sein Werdegang oder was Jesus gemacht hat, irgendeine coole Sache oder so. Ne? So, ist total erfrischend und erbauend, obwohl ich mit den Leuten, zum Beispiel Hudson Taylor in China, ich war nie in China, ich will da auch nicht hin, so, aber so ein total erfrischend zu lesen, was Gott machen kann. So, ne? So, das und so haben wir auch alle unsere Zeugnisse. So, lass uns Jesus leben, weil der Buchstabe an sich ist tot. Also ich kann alles glauben, aber wenn ich es nicht lebe, keine Werke da sind, dann ist es nichts. So. Ist dann ein toter Glaube. Wenn ich es nur für mich lebe, was haben die anderen davon? So, nichts. Wir sind berufen, Seemänner zu sein und Seefrauen. So, also lass uns sehen. So, lass uns das Wort auch verkünden, das wir schon bekommen haben. Ja. Und das Tolle ist, dass wenn wir anfangen zu reden und anfangen laut zu sein, so dass viel mehr kommt als das, was wir schon gegessen haben. Ja. Durch meine Predigten lerne ich Gott am besten kennen. So viel sehe ich in der Vorbereitung nicht. Aber eine Predigt, dann kommt's. Was und das ist das Schöne? Du fängst an, den Mund zu öffnen und dann kann Gott auch reden. Und bringt dir neue Erinnerungen, neue Gedanken. Und du bist selber erfrischt und überwältigt. Also lass uns beten. Herr, ich danke dir, dass du da bist und das feststeht. Wir sind deine Braut und ich will mich freuen auf diesen Tag. Ich will den erwarten, Herr. Ich weiß gar nicht, warum sich so viele davor drücken oder Angst haben, das laut zu sagen. So. Ich bin eine ihrem Bräutigam auf den Hochzeitstag endlich einzuziehen mit dir in dein Haus, dass es unser Haus wird, mit dir zusammen zu wohnen und nicht mehr getrennt zu sein. Ja. Wie erwarte ich das? Und ich danke dir, dass das damals schon feststand und du das laut gemacht hast, den Plan, und dass es auch heute noch feststeht. Dass du, wenn du jemandem das Ja-Wort gibst, so dass du das nicht zurückziehst, dafür danke ich dir und dafür preise ich dich. Und dass du ein gerechter König bist, ein treuer König, dass so viel Gnade von dir ausgeht und so viel Barmherzigkeit, so sanftmütig bist und geduldig. Ja, du bist ein wunderbarer König, ein wunderbarer Gott. Du bist das größte Geschenk, das ein Mensch haben kann. Und ich bitte dich so, benutze uns, damit noch andere das Geschenk empfangen. Und benutze uns, damit die, die es empfangen haben, ermutigt werden, auch durch unsere Leben mit dir. Und hilf uns dabei, dich laut zu machen und dich laut zu leben, sodass gute Frucht kommt. Ich danke dir fürs Abendmahl, dass wir immer und immer wieder, egal wo wir gerade waren, zu dir kommen können und wissen können, wir sind errettet. Solange wir umdrehen von falschen Wegen, solange wir dich mit Herzen lieben und suchen, solange wir dich nicht verlassen, sondern dir folgen und dir gehorsam sind und dir vertrauen in deine Wege. Ich denke, dass das feststeht und dass du, ich freue mich auf den Warentisch dann, wo wir uns treffen, Herr. Aber ich denke, dass du uns jedes Mal die Füße wäscht, immer wieder aufs Neue bekommen, uns besudelt haben. Das ist wunderbar, Herr. Ja, einfach mal herrlich. Amen. Hand austeilen.